Ja, ach so, der neue sozusagen. Ja.
Also dieser Zugang allein.
Ja, wir diese kommen hier um die Ecke geschlichen. Und wir werden sofort konfrontiert mit antiker Kunst, mit 2,30 Meter hohen Figuren.
Und das so trotzdem mit der Stimmung einer Baustelle, einer ganz besonderen Baustelle, vielleicht der besondersten Baustelle in Berlin momentan. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Heute öffnet sich für uns der Blick auf eines der großen Monumente der Weltkunst, den Pergamonaltar im Pergamonmuseum Berlin. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn seit 2014 ist hier alles im Bau. Deshalb auch gleich mal der Hinweis, es wird wirklich laut zwischendurch, wir werden direkt auf der Baustelle sein. An meiner Seite ist Dagmar von Schönfeld, sie ist Kunsthistorikerin und Redakteurin bei Visit Berlin. Wir treffen uns auf den Stufen des alten Museums mit Blick auf den Dom und das Humboldt-Forum an dem Ort, an dem man nie alleine ist sozusagen. Und die vielen Besucherinnen und Besucher haben einen ganz wunderbaren Grund, denn es wird gefeiert. 200 Jahre Museumsinsel und das 5 Jahre lang.
Genau, wie du schon sagst, 5 Jahre wird hier auf der Museumsinsel gefeiert mit erstklassigen Sonderausstellungen, mit Events und Konzerten und natürlich im Sommer auch immer mit dem Programm der Kolonnadenbar, die direkt hier an der Spree hinter uns liegt. Vor genau 200 Jahren, nämlich 1825, beginnt die Geschichte der Museumsinsel, Grundsteinlegung des alten Museums vor 200 Jahren. Es war tatsächlich das erste Museum auf der Museumsinsel und auch das erste öffentliche Kunstmuseum in ganz Preußen. Und es präsentiert griechische und römische Kunstwerke der Antike und dieses Jahr eine besondere Ausstellung, auf die wir später noch ein bisschen eingehen werden. Ja, 5 Jahre wird gefeiert, weil nämlich in jedem Jahr ein anderes der 5 Bauten hier in den Fokus rückt. Im nächsten Jahr ist es die Alte Nationalgalerie und 2027, übernächstes Jahr, da können wir sagen, dass es einen ganz besonderen Höhepunkt in diesem Jubiläum gibt, nämlich das Pergamonmuseum, Herzstück der Museumsinsel, das ja seit langen Jahren geschlossen ist und seit seiner Eröffnung eigentlich der absolute Publikumsmagnet war. Das Pergamonmuseum öffnet 2027 wieder seine Türen. Das heißt, 2/3 der Gesamtfläche des Museums werden wieder zu sehen sein. Und wir können uns vor allem auf ein besonderes Kunstwerk freuen, das wir seit 2014 nicht mehr zu sehen bekommen haben, weil es restauriert wurde und das ebenso weltbekannt ist wie die Nofretete, der Pergamonaltar.
Das ist vielen ein Begriff, der Pergamonaltar. Ja. Es ist wirklich antik. Wir reden hier von einem Werk aus der Zeit vor Christi Geburt. Aber was bedeutet der Begriff oder was hat es damit auf sich?
Pergamon, das war in den Jahrhunderten vor Christi Geburt eine bedeutende und sehr selbstbewusste Stadt an der Westküste der heutigen Türkei. Und dieses Pergamon hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem glanzvollen Zentrum der griechischen Antike entwickelt. Und es verlor auch nicht seine wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung, als es später unter römische Herrschaft geriet. Und erst im 3. Jahrhundert nach Christus hat der allmähliche Niedergang eingesetzt. Und im Herzen dieser Stadt befand sich eben eine riesige Altaranlage, die wir heute als den Pergamonaltar kennen und der schon in der antiken Literatur zu den Weltwundern gezählt wurde. Und heute, Michael, haben wir das besondere Glück, in das Pergamonmuseum eingeladen worden zu sein, was ja sonst geschlossen ist. Und wir treffen dort jemanden, der sich intensiv seit Jahrzehnten mit dem Pergamonaltar befasst. Und niemand anders könnte uns besser erklären, was gerade im Pergamonmuseum hinter verschlossenen Mauern vor sich geht. Wir treffen den Direktor der Antikensammlung auf der Museumsinsel, Wissenschaftler und Archäologen Professor Dr. Andreas Scholl. Er ist heute unser Gastgeber. Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie uns heute eingeladen haben, schon vor der Wiedereröffnung 2027 mit Ihnen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Sie sind Direktor der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin und insofern mit allen griechischen und römischen Kunstwerken der Antike auf der Museumsinsel betraut und vor allem auch vertraut. Sie sind Direktor des alten Museums auf der Insel und Sie betreuen die Antikensammlung hier im Pergamonmuseum und auch im neuen Museum. Und Sie haben seit Jahrzehnten zum Thema Pergamon geforscht, gearbeitet und wir freuen uns sehr, dass wir heute gemeinsam mit Ihnen hier stehen dürfen.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen mitwirken darf. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier im Altarsaal stehen und der Altarsaal und auch der restaurierte Pergamonaltar hier in fantastischer Form in neuem Glanz erscheint, so wie wir uns das vor knapp 20 Jahren schon vorgestellt haben.
Es ist ja ein unglaublich großes Monument. Vor uns liegen rund 20 Meter breite Freitreppe, die dann nach oben zu einer Art Podium führt, das dann wiederum von einer Säulenhalle bekrönt wird. Das Ganze ist ja eine ganz monumentale Architektur. Wir wissen aber aus antiken Quellen, dass es sich tatsächlich um eine Altaranlage handelt.
Ja, aber das, was wir jetzt hier vor uns sehen und was dann die Besucher hoffentlich ab dem Frühsommer 2027 sich werden wieder anschauen können, ist kein Altar, sondern ein gewaltiges Podium. Der eigentliche Altar, ein relativ kleiner Brandopferaltar, befand sich im Innenhof, der ja auch in dieser Rekonstruktion betretbar ist und in dem der kleine Fries, der Telephos-Fries, der die Gründungssage der Stadt Pergamon schildert, aufgestellt war. Wir werden diesen Raum als Palastraum gestalten, weil viele der Elemente, die damals eben dieses Innenhofes waren, Bezug nehmen auf die königliche Repräsentation.
Was uns hier gerade besonders beeindruckt, was man hier von unten super toll sieht, der Sockel dieser Anlage ist ja riesig. 2,30 Meter hohe Friese dekorieren ihn mit überlebensgroßen plastischen Figuren und die stehen da nicht friedlich nebeneinander wie die Heiligen an christlichen Altären, sondern was wir sehen, sind wilde Kampfszenen. Ich kann das ruhig mal so beschreiben, da werden Körper von Lanzen durchbohrt, da beißen Löwen zu, es wird an den Haaren gerissen und niedergetrampelt, alles sehr detailliert dargestellt. Es ist im Grunde genommen ein Gewoge von ineinander verschlungenen Kämpfern und auch Kämpferinnen. Was ist hier dargestellt und vor allen Dingen, was hat das Ganze mit diesem Brandopferaltar zu tun?
Ja, vielleicht erstmal zum sogenannten Großen Fries selbst. Das ist fraglos eines der bedeutendsten Monumente der griechischen Kunst überhaupt. Schon in der Antike muss das gesamte Denkmal und vor allem der Große Fries hochberühmt gewesen sein, denn der taucht in einem Weltwunderkatalog in der Spätantike auf. Er wurde in Pergamon in sekundärer Verwendung gefunden, nämlich verbaut in eine Stadtmauer, die dort im 5. und 6. Jahrhundert die Akropolis schützen sollte. Das hat ihn im Wesentlichen gerettet, denn die abgebauten Platten wurden mit den Reliefseiten nach innen gewandt und die Zwischenräume mit Schutt verfüllt, sodass für gut 1.500 Jahre der Fries eben nicht Vandalismus, Witterung und so weiter ausgesetzt war. Das ist ein unglaublich glücklicher Zufall, sodass uns hier eines, ich denke, ohne Übertreibung zu einem großen Monument der Weltkunst erhalten geblieben ist.
Es gab tatsächlich nicht immer Ruhe auf dem Olymp, sondern es gibt diese Geschichte der Erdmutter Gaia, die zahlreiche Söhne, die sogenannten Giganten, zur Welt gebracht hat. Und diese Giganten trachteten nach der Weltherrschaft und versuchten, die Götter des Olymps in einer rasenden Schlacht zu stürzen. Die Schlacht haben letztlich die olympischen Götter gewonnen, geführt von Zeus und Athena und auch mit der Hilfe des stärksten griechischen Helden, dem Herakles. Ich würde, Herr Scholl, so gerne mal dieses eine Relief vom Ostfries mit Ihnen zusammen sehen, wo die Erdmutter Gaia aus der Erde hochkommt und verzweifelt Athene anfleht, doch ihren Lieblingssohn, zu verschonen, der aber schon an den Haaren hochgepackt und hochgerissen wurde. Ich glaube,
ja, es gab sicher mehrere Gründe für die Pergamener, dieses Thema zu wählen. Einmal mussten sie einen 113 Meter langen Relieffries füllen. Dazu gibt es im griechischen Mythos nicht allzu viele verwendbare Geschichten. Aber es gab ganz sicher auch einen wichtigeren inhaltlichen Grund. Und das ist der, dass hier eben die griechischen Götter gegen die Giganten kämpfen. Der Hintergrund, der historische Hintergrund, sind keltische Einfälle in Kleinasien im 3. und im 2. Jahrhundert vor Christus, die Pergamon ganz ernsthaft in seiner Existenz bedroht haben. Wir wissen, dass die Könige und ihre Söldner sich mit knapper Not vor den Stadtmauern einem Angriff der Kelten erwehren konnten. Und sie hatten danach allen Grund, sich bei Zeus, dem Retter, Zeus Soter, für die Errettung der Stadt zu bedanken. Und ich denke, dass der Altar auch diesen Aspekt des Siegesmonuments mit einschließt. Formal war der Grund, dass man eben diese 113 Meter füllen musste. Und Sie haben es schon gesagt, das ist dem entwerfenden Künstler, dessen Namen wir nicht kennen, in absolut genialer Weise gelungen. Denn sowas kann natürlich sehr schnell monoton enden. Und hier sind wirklich alle Haltungen, die menschliche oder menschenähnliche Körper, muss man ja im Blick auf die Giganten sagen, überhaupt einnehmen können. Es gab ganz sicher, hier wo wir stehen, ein 1:1 Modell. Anders ist es überhaupt nicht erklärbar, dass innerhalb von knapp 20 Jahren dieser gigantische Fries, der ja von Hand gemeißelt werden musste, entstehen konnte. Also die Bildhauer, offenkundig die Besten, die Könige auf dem Markt zusammenkaufen konnten mit ihrem vielen Geld, denn wir wissen, dass die Pergamönchenke sehr, sehr reich waren, haben ganze Teams angeheuert, die über Jahre in Pergamon am großen Fries und dann auch am kleinen Fries gearbeitet haben müssen.
Wir machen jetzt genau das, was die Besucherinnen und Besucher 2027 wieder tun können. Das ist ein sensationelles Erlebnis.
Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt über diese Treppe, die eine vollständige Rekonstruktion ist, wie man überhaupt sagen muss, dass die Architektur dieses gewaltigen Podiums zu weit über 90% Rekonstruktion ist. Und jeder etwas aufmerksamere Betrachter sieht genau, welche beschädigten Fragmente hier verbaut sind und was Ergänzung ist. Die Treppe ist eben komplett aus den 1920ern, aus portugiesischem Marmor. Aber wir wissen zu jedem Bauteil ganz genau, wie es im Original aussah, weil einfach davon genug in Pergamon gefunden worden sind, sodass die gesamte Rekonstruktion des Aufrisses, also der Front, ist gesichert. Umstritten ist, ob das hier eine Stufe mehr oder weniger waren, aber das ist jetzt für die Wirkung des Altares nicht relevant.
Was wir hier oben auch ganz wunderbar sehen, ist die Beleuchtung, die ja auch ursprünglich zum Pergamon-Museum gehört hat. Es war von Anfang an eines der größten Tageslichtmuseen der Welt. Vielleicht können Sie mal...
In diesem Moment kommt die Sonne.
Erleuchtet das alles und wir sehen, dass es viel authentischer, viel lebendiger wirkt. Ganz abgesehen von einem gewissen Nachhaltigkeitsaspekt auch.
Dieses Gebäude, das zweite Pergamon-Museum, ist ja ganz früh im 20. Jahrhundert von Alfred Messel. Das war der Architekt, der die Grundidee entwickelt hat. Das hat man damals als Tageslichtmuseum konzipiert. Man ist damals, was überhaupt die Statik der Dächer, einfach die Größe der Räume und der Dachstühle betrifft, ans absolut Maximale gegangen. Das sind ja alles stützenfreie Räume. Das heißt, es war damals auch eine ingenieurtechnische Meisterleistung, weshalb auch die Dachstühle denkmalgeschützt sind, vollkommen zu Recht. Heute haben wir das riesengroße Glück, dass wir mit LEDs und Ähnlichem arbeiten können. Die werden sich viel Energie sparen und viel mehr Licht geben. Auch das wird den Eindruck dieser Säle beim Besucher massiv verändern.
Und jetzt sieht man auch, was das hier oben für ein großes Podium gewesen ist. Wunderbare Mosaik, was sich bei uns ausbreitet, haben Sie bereits schon angesprochen.
Ja, das ganz berühmte Hephaistion-Mosaik, eines der qualitätvollsten, das sich aus der griechischen Antike erhalten hat, mit der berühmten Signatur des Meisters, der dem Betrachter ganz offenkundig zeigen wollte, was er wirklich kann. Er hat wie einen Post-it-Zettel gestaltet, der an den vier Ecken wie angeklebt erscheint und wie durch ein Wunder hat sich diese Signatur komplett erhalten. Während, wenn Sie sich das Mosaik genauer anschauen, es eine Menge ergänzter Partien gibt, die eben einfarbig gehalten sind, aber die Ranken und diese Eroten, die da in den Ranken spielen, das ist von einer solchen Feinheit und die sogenannten Tesserae, also die kleinen bunten Steinchen aus unterschiedlichsten Natursteinen, die sind hier mit solcher Feinheit verlegt, dass man das einfach nur mit großer Bewunderung zur Kenntnis nehmen kann. Man muss sich immer klar machen, dass viele dieser Anlagen für die Götter gemacht worden sind, auch in dem festen Glauben, dass man damit den Göttern einen Gefallen tut, dass man die Götter einlädt, in den Tempeln zu wohnen oder sie gelegentlich zu besuchen und dass viele Griechen eben ganz fest an die Existenz der Götter geglaubt haben. Nur so erklärt sich auch der unglaubliche Aufwand für diese in etlichen Fällen gigantischen Anlagen, bei denen man oft Tempel gebaut hat, deren Statik man nicht berechnen konnte, wo man einfach Experimente unternommen hat, um dann festzustellen, wie auf Samos, dass die riesigen Säulen vom Grund überhaupt nicht gehalten werden könnten. Selbst dadurch hat man sich nicht entmutigen lassen. Dann hat man eben tiefer gegründet und noch einen zweiten Riesentempel gebaut.
Weiß man, wo der Brandopferaltar hier oben gestanden hat?
Der wird in der Mitte des Hofes gestanden haben. Von dem gibt es nur einige kleine Reste des Windfangs. Das war ein ziemlich schlichter Marmortisch. Die Funktion dieser Altäre war eben, die Anteile der Götter von den geschlachteten Opfertieren zu verbrennen. Dazu hatten die Griechen eine ganz eigenwillige Idee entwickelt. Es wurden für die Götter nämlich nur die unbrauchbaren Sachen verbrannt. Das gute Fleisch wurde gebraten oder gegrillt oder gekocht und dann in einem hierarchischen System zunächst an die Priester oder andere Privilegierte, sodann an die Bevölkerung verteilt.
Worauf ich aber jetzt auch nochmal eingehen möchte, ist, dass hier im Altarsaal der sogenannte Pergamon-Altar ja etwas isoliert zu sehen ist. Es gibt da einen ganz spannenden Ort, nämlich direkt gegenüber von der Museumsinsel, einen Katzensprung entfernt von hier, an dem diese ganze gesamte antike Erlebniswelt Pergamon erfahrbar wird. Und zwar in einer besonderen Ausstellung, an der Sie, Herr Scheu, sehr mitgewirkt haben. Ich zitiere mal den ganzen Namen. Die Ausstellung heißt Pergamon Museum, das Panorama, Meisterwerke der antiken Metropole und 360-Grad-Panorama von Yadigar Assisi. Wir haben tatsächlich eine große Rotunde dort mit einem Panoramabild. Und dieses Panoramabild ist keine Vision, das ist keine Fantasie, sondern Sie haben massiv Einfluss auf die Rekonstruktion genommen. Es beruht auf solider wissenschaftlicher Arbeit und man kann in ganz besonderer Weise bis 2027 dort Pergamon wirklich erleben. Sie haben mit dem Künstler zusammengearbeitet. Wir sind gespannt zu hören, wie sich diese jahrelange Zusammenarbeit gestaltet hat.
Ja, bislang war es im Pergamon-Museum so, dass wir den Kontext, den Sie ansprechen, wie sah das überhaupt in der städtebaulichen Situation aus, über Modelle den Besucher vermittelt haben. Modelle wird es auch im jetzt total renovierten Pergamon-Museum wiedergeben, allerdings sogar haptische Modelle, die eben von Leuten, die blind sind oder schwer sehgeschädigt, aber auch jedem anderen angefasst werden dürfen. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit, um einen städtebaulichen Zusammenhang zu verdeutlichen. Wir haben 2011/12 die einzigartige Gelegenheit gehabt, dort eine große monographische Pergamon-Ausstellung zu zeigen. In dem Zusammenhang ist auch das von Ihnen genannte Panorama entstanden, das einfach ein fantastisches didaktisches Tool sozusagen ist. Man sieht die gesamte Landschaft, man sieht, dass es etwa 30 Kilometer vom Meer entfernt war, dass sich die Akropolis tatsächlich auf einem steilen, hohen Berghang befand. Ohne jede Vorkenntnisse wird einem gewissermaßen auf den ersten Blick vermittelt, wie eine griechische Stadt. Dann in römischer Zeit, denn wir mussten uns ja für einen historischen Zeitpunkt entscheiden und haben aus vielen guten Gründen das 2. Jahrhundert nach Christus gewählt. Aber die Stadt ist eben eine griechische Stadt, ergänzt durch gewaltige römische Bauten, einer neuen Stadtkrone mit dem Trianeum, also einem großen Tempel für den römischen Herrscherkult. Und das hat insofern fantastisch funktioniert, als der Besucher eben nicht nur auf der reinen Sachebene angesprochen wird, sondern durch eine sich ständig wandelnde Lichtsimulation und eine stark an Hollywood-Filme erinnernde Musik, die dazu speziell komponiert wurde, wird der Besucher auch emotional mitgenommen. Also er erlebt einen etwa 6-minütigen Tag Pergamon und dann eben eine, ich glaube, 4-minütige Nacht. Das Ganze in einer Runde Gebell, Grillenzirpen und noch einigen Trunkenen, die von einem Dionysos-Fest heimkehren. Also das ist angefülltes Panorama mit Tausenden von Leuten und wir haben natürlich idealtypische Szenen, wie sie den antiken Alltag bestimmten, ausgewählt.
Es ist eine gigantische beleuchtete Bilderfläche, die der Besucher von einem eigens errichteten Aussichtsturm stufenweise eigentlich erfahren kann. Das ist völlig irre. Es ist ein ganz starkes, wirklich sinnliches Erlebnis und alles, was wir hier unten auch angesprochen haben, beispielsweise die Farbgebung des großen Frieses, das hat man versucht, dort möglichst authentisch darzustellen. Das heißt, man kann das alles dort auch erleben.
Ja, das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir generell eben wissenschaftsbasiert arbeiten. Wir denken uns nicht irgendwas Fantastisches aus, was wir dem Volke erzählen wollen, sondern unsere Sammlung, die ja seit 1830 im Alten Museum zu sehen ist, deren Gründung eigentlich viel weiter zurückreicht, bis Mitte des 17. Jahrhunderts, wie wir das gerade hier mit unserer Grundsteinausstellung feiern, die gerät schon sehr früh unter wissenschaftliche Leitung. Schon 1833 wird ein erster Protoarchäologe aus Rom geholt und der setzt das ganze Museum, die ganze Sammlung auf diese wissenschaftliche Schiene, enge Kooperation mit der 1810 gegründeten Berliner Uni, so wie wir das heute noch machen.
Herr Scheu, wir haben jetzt mit Ihnen einen unglaublich intensiven Ausflug ins Herzstück der Museumsinsel hinter uns. Und wir würden Sie ganz gerne am Ende auch noch einmal fragen, was hat eigentlich der Pergamonaltar für Sie persönlich für eine Bedeutung? Was ist das besonders Faszinierende für Sie?
Ja, für mich, also ich bin ja jetzt ja 25 Jahre hier dabei. In den ersten Jahren habe ich immer gedacht, ja, der Pergamonaltar, es gibt kaum ein antikes Kunstwerk, zu dem mehr geschrieben worden ist als dazu. Könntest du dazu noch irgendetwas sagen? Ich dachte, nein. Und dann ist mir im Laufe der Jahre bei Hunderten von Besuchen ja einfach auch immer mehr die Frage ins Hirn getreten, warum eigentlich diese Form? Warum hat das Podium diese streng spiegelsymmetrische Form? Warum hat es diese beiden Flügel? Und dann bin ich der Sache immer weiter nachgegangen und glaube mittlerweile herausgefunden zu haben, was die total verrückte Grundidee der pergamenischen Könige war. Sie haben nämlich meiner Meinung nach den Palast des Zeus gebaut. der natürlich im griechischen Mythos auch schon bei Homer als Idee, als Bild im Kopf der Leute existierte. Homer nennt ihn explizit Olympiou endoten aulei, also eine Aula, ein offener Hof auf dem Olymp, in dem Zeus wohnt mit den anderen Göttern. Und wenn man sich dann die Parallelen zu dieser Bauform anguckt, kommt man sehr schnell zum griechischen Theater und seinen Bühnengebäuden. Denn wir wissen, dass das klassische Bühnengebäude, etwa im Dionysos-Theater in Athen, genau diese spiegelsymmetrische Anlage war. Mit einer Art Tempel- oder Palastfront und diesen beiden Seitenflügeln. Und wenn man sich dann, was vorher seltsamerweise auch nie richtig angeguckt wurde, das Ende des Frieses anschaut, der den Bau an vier Seiten umläuft, dann sieht man, dass hier die Darstellung der Gigantenschlacht in den Zwickeln links und rechts der Treppe endet. Und durch einen unglaublichen Zufall sind am Ende des Frieses, in diesem Zwickel, wenn man das so nennen kann, sind zwei Adler erhalten. Und der Adler ist Zeus selbst. Er nimmt im griechischen Mythos immer wieder die Gestalt des Adlers an. Und er ist 5 oder 6 Mal im Fries auch dargestellt. Das soll natürlich sagen, Zeus lenkt die Schlacht und er ist überall präsent und er sorgt dafür, dass die olympischen Götter schließlich Siegreichsherren werden. Und das, denke ich, was der entwerfende Künstler, der ein Genie war, zeigen wollte, ist, in allerletzter Sekunde schaffen es die Götter, die Giganten daran zu hindern, den Palast zu erobern.
Die Treppe hochzukommen.
Denn hier auf der linken Seite, wo die Götter des Meeres dargestellt sind, wunderbar erhalten ist die Personifikation des Ozeans, Okeanos. Und vor ihm sind zwei Giganten, die die Treppe heraufstürmen. Die sind relativ stark zerstört, aber man sieht, wie der eine von ihnen nach einem Stein greift, der auf der Treppe liegt. Und die Idee ist sicher, er will diesen Stein auf den Adler und damit gegen Zeus schleudern. Und was hier klar gemacht werden sollte, ist, die Giganten haben es fast geschafft, die Götter zu besiegen, indem sie in den Palast des Zeus eingedrungen sind und seine Macht zu brechen. Und Zeus selbst muss in letzter Sekunde eingreifen, um das zu verhindern. Damit ist diese ganze Darstellung, diese 113 Meter Kampf in diesen beiden Ecken, denke ich, aufs Maximale gesteigert. Also ich denke, dass da steht eine ganz ausgeklügelte Idee dahinter, sodass ich zu der Überzeugung gekommen bin, das war eine verrückte Idee, die irgendein intellektuelles Mastermind für die Könige ausgebrütet hat.
Das stärkt ja auch nochmal für den Betrachter die Macht der olympischen Götter, weil sie hatten es mit richtig ernst zu nehmen. Gegnern zu tun. Das waren keine schnell zu beseitigenden Schwächlinge, sondern wirklich eine ernsthafte Bedrohung, ein kosmischer Kampf.
Die Drastik des Kampfes, die ist nicht überbietbar. Man sieht ganz links im Nordfries ausgerechnet Aphrodite, die Göttin der Liebe, tritt einem Giganten ins Gesicht. Also es ist wirklich, die Götter müssen alles aufbieten. Auch die Frauen müssen mitkämpfen, was ja auch schon mal eine Aussage ist. Das ist, soll das Exzeptionelle der Situation sicher noch mal besonders betonen.
Herr Scholl, nach über 20-jähriger Amtszeit gehen Sie jetzt Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Haben Sie für die Zeit nach 2025 Projekte? Bleiben Sie in Berlin? Bleiben Sie den Antiken nah, sozusagen?
Das hoffe ich sehr. Mein Job und auch der meiner Kolleginnen und Kollegen, der besteht ja nicht nur aus Archäologie und Wissenschaft, da ist ja enorm viel Verwaltung und Organisation dabei. Deswegen freue ich mich, mich als Pensionär stärker mit Inhaltlichem zu beschäftigen. Und natürlich, wenn man so lange hier gearbeitet hat, man viele Ideen für Publikationen. Vielleicht kann ich auch noch beratend eben an Ausstellungen mitmachen, das wird mal alles sehen. Tatsache ist, dass hier Silvester für mich Schluss ist. Bin selber gespannt, wie ich mit dieser Situation umgehen werde, denn das gilt gar nicht für unser Team. Wir arbeiten doch sehr, sehr intensiv und hier ist es mit 8-Stunden-Tagen in aller Regel nicht getan.
Vielleicht würde ich an dieser Stelle gerne noch allen, die sich für die Kunst der Antike in Berlin ein bisschen interessieren, ihr Buch zur Antikensammlung Berlin empfehlen, das insbesondere auch den Pergamonaltar in sehr verständlicher und spannender Form uns nahe bringt und es hat hervorragendes Bildmaterial, an dem man das alles, was wir hier besprochen haben, auch nachvollziehen kann. Ein ganz, ganz großes Dankeschön für Ihre Zeit heute und für diesen sehr intensiven und sehr tiefgehenden Ausflug ins Pergamonmuseum. Also ich denke, dass wir uns alle auf 2027 unglaublich freuen können. Es ist fraglos der Höhepunkt dieses 5-Jahres-Jubiläums und alle, die bis dahin sich wirklich in diese Lebenswelt Pergamon einmal rein vertiefen möchten, die gehen einfach über die Spree und stehen dort in dieser einzigartigen Ausstellung.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Das hat mich sehr gefreut. das hier so in aller Breite darstellen zu können. Und auch mein Tipp würde dahin gehen, eben Pergamon das Panorama zu besuchen, solange es das noch gibt. Und dann uns auf jeden Fall hier ab dem Frühsommer 27 zu besuchen. Und ich denke, dass überhaupt die Eröffnung von zwei Dritteln des Pergamon-Museums den großen Wendepunkt hier für die Sanierung der Museumsinsel darstellen wird, dass wir dann wieder auf sehr viel höhere Besucherzahlen kommen und dass einfach die Steuerzahler, die das ja alle mitbezahlt haben, das darf man ja auch nicht vergessen, dann auch sehen, was wir mit dem Geld gemacht haben und dass es insgesamt ein großer Erfolg werden wird, auf den wir alle stolz sein können. Als Land, aber auch eben als die Leute, die es gemacht haben.
Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.